Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Die Hoffnung des Glaubens oder Hoffnung, die aus Glauben kommt. Habe ich das mal so euch mitgebracht? Und das hat mir letzte Woche so gut gefallen, als es etwas interaktiv war am Anfang von der Predigt letzte Woche. Und von daher habe ich gedacht, da machen wir gleich weiter. Das ist eine coole Sache. Und zwar gebe ich euch eine Frage mit und dann könnt ihr für euch darüber nachdenken oder im Dialog mit eurem Nachbarn, das ist dann euch überlassen. Die Frage ist, wie würdet ihr Hoffnung definieren? Was ist Hoffnung für euch? Einfach mal ein bisschen nachdenken oder im Dialog mit deinem Nachbarn kurz austauschen. Was ist Hoffnung? Ich hoffe, ihr habt alle jetzt ein Bild vor Augen für euch, was Hoffnung ist oder was ihr denkt, was Hoffnung zu sein ist, hat. Ich habe mir bei der Predigtvorbereitung auch ein bisschen Gedanken gemacht und habe dann überlegt, okay, wie definiert man das? Und dann war ich faul und habe gedacht, okay, das muss ich nicht selber machen, da gucke ich doch, was andere schon für tolle Definitionen hervorgerufen haben. Und ich bin auf eine gestoßen, die finde ich richtig cool. Also hier meine Definition oder die andere, die ich übernommen habe. Hoffnung ist die frohe Erwartung von etwas Guten mit der Zuversicht, es zu erhalten. Hoffnung ist die frohe Erwartung von etwas Guten mit der Zuversicht, es zu erhalten. Eure Definition ist vielleicht ein bisschen anders, aber behaltet das mal im Hinterkopf, weil im Endeffekt geht der ganze Bibeltext heute um genau das. Was ist Hoffnung und was ist mit Hoffnung verbunden? Spannenderweise ist es ein Bibeltext, der an eine Gemeinde geschrieben worden ist, die gerade andere Dinge zu tun hatte, als Hoffnung zu haben. Genauer gesagt schreibt das der liebe Petrus an mehrere Gemeinden, die in Verfolgung sind oder wo die Verfolgung nicht mehr weit ist. Und genau diese Gemeinden brauchen jetzt eins, Hoffnung. Und zwar Hoffnung, die über das Bevorstehende hinwegträgt. Und genau das möchte Petrus in seinem ersten Petrusbrief und dann auch im zweiten Petrusbrief erreichen, seine Leser ermutigen, ihren Blick auf die Dinge lenken, die bleiben, auch wenn die Zeiten schwer werden. Und auch jetzt könnt ihr interaktiv mitlesen. Der Text bleibt auch vorne stehen, also ihr habt auch Zeit, nachher nochmal durchzulesen, wenn euch jetzt etwas zu viel auf einer Folie erscheint. Ich lese euch einfach mal vor. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer empfunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Denn den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichender Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Was man alles in zwei Sätze reinpacken kann, also vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, das sind gerade mal zwei Sätze. Schöne Schachtelsätze für Leute, die das mögen. Petrus hat alles, was er nur so konnte, so reingepackt. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ein bisschen viel des Guten. Wie kann man das gliedern? Und Da habe ich dann auch gedacht, okay, das muss ich nicht selber machen. Guck doch auch nochmal in den Kommentar. Und da gibt es eine Gliederung, die finde ich echt gut. Dass die ersten zwei Verse sind jetzt mal überschrieben mit lebendige Hoffnung und ein unvergängliches Erbe. Vers 5 ist dann die Hoffnung auf Gottes Bewahrung. Die Verse 6 bis 8, da geht es um die Hoffnung auf eine ungetrübte Freude. Und Vers 9 ist dann die Hoffnung auf ein sicheres Ziel. Wir gucken uns die jetzt so blockweise an. Wir starten einfach mal mit dem Vers 3. Und dieser Vers 3 hat schon gleich am Anfang mit dem ersten Wort eine Besonderheit. Da geht es los mit gepriesen sei der Gott. Und dieses gepriesen sei der Gott ist so typisch für eine jüdische Liturgie. So fangen viele jüdische Liturgien an mit dem Lobpreis Gottes. Und Petrus, der als Judenmissionar ja auch berufen worden ist, bleibt in seiner Tradition und fängt genauso seinen Text hier an. Jetzt kann man dieses Gepriesen auch übersetzen mit Gutes sei gesagt über ihn oder von seinen Taten. Das heißt also, Petrus möchte jetzt Gutes sagen von Gott und Jesus Christus und von seinen Taten. Das ist so das, was ihn antreibt. Also, lass uns reingucken, was gibt es zu sagen über Gott. Über Gott gibt es als erstes zu sagen, er hat eine Motivation gehabt. Und diese Motivation ist die große Barmherzigkeit. Also, Gott treibt Barmherzigkeit an. In all dem, was er danach den Kindern Gottes gibt, ist die Barmherzigkeit sein Antreiber. Und aus dieser Barmherzigkeit heraus und nicht aus irgendwelchen guten Taten oder Werken heraus, hat er seine Kinder wiedergeboren zu einer neuen Gemeinschaft mit ihm. Und zwar hat er sie wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und das durch die Auferstehung Jesu Christi. Gut, man sagt ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Damit ist ja schon klar, dass Hoffnung was Lebendiges ist. Aber trotzdem ist es für Petrus hier wichtig, das nochmal zu betonen, dass es eine lebendige Hoffnung ist. Und es kommt daher, dass er sagt, okay, diese Hoffnung ist geknüpft an eine Person, an Jesus Christus und seine Auferstehung. Und deswegen lebt diese Hoffnung. Diese Hoffnung ist direkt verbunden mit Jesus. Und wenn man ein bisschen in der Bibel blättert, dann findet man das bei Paulus genauso. Paulus schreibt an die Kolosser, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, unsere Hoffnung ist eine Person, die lebt und deswegen auch nie besiegt werden kann, weil sie hat ja alle Siege von sich getragen. Sie hat den Tod besiegt, sie hat den Teufel besiegt, die Hoffnung, Jesus Christus. Und das ist der Grundstein für alles Weitere. Eigentlich wäre es ja auch schon eine ganze Menge, oder sagen wir mal, eigentlich wäre es ja schon irre viel, was Gott uns schenkt, aber Gott meint es noch besser mit uns. Er sagt, gut, ihr habt jetzt lebendige Hoffnung, ihr habt Gemeinschaft mit uns, ach ja, ich habe da noch ein Erbe zu verteilen. Das kriegt er auch noch mit. Und zwar ein Erbe, nicht wie hier auf Erden, das von Steuern bedroht ist, von Erbstreitigkeiten oder einfach von Inflation. Nein, ein Erbe, das unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich ist. Also etwas, was nie kaputt gehen kann. Und warum ist das so? Weil es einfach nicht auf dieser Erde ist, sondern im Himmel bewahrt wird. Also Gott hat gesagt, okay, da ist noch was, das möchte ich euch dann geben, wenn ihr ankommt bei mir. Und ich verwahre das mal, damit es auch tatsächlich in vollem Umfang vorhanden ist. Boah. Mitten in Verfolgung hinein diese Botschaft. Ihr habt Hoffnung, die lebt. Und selbst wenn alles kaputt geht und selbst wenn euch alles hier auf Erden genommen werden würde, im Himmel ist was, das kann ihr euch niemand nehmen. Und das ist nicht nur ein kleines Stück, sondern ein Erbteil. Freut euch drauf. Und damit springen wir dann von dieser ersten Hoffnung, die lebendig ist, zur zweiten Hoffnung, und zwar die Hoffnung auf Gottes Bewahrung. Vers 5 heißt es, die in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Na wie nun? Wie passt das nur zusammen? Bewahrung und Verfolgung. Wie passt schwere Zeiten und Gottes Bewahrung zusammen? Petrus ist es wichtig, hier zu sagen, hey Leute, nee, also bewahrt vor allen Sorgen werdet ihr nicht, aber ihr kommt am Ziel an. Gott bewahrt euch, dass ihr da ankommt, wo er will, dass ihr ankommt, nicht bei ihm. Und das Gleiche sagt nicht nur Petrus, sondern sagt Jesus selber. Und zwar in Johannes ist es aufgeschrieben, im Johannesevangelium, da sagt er nämlich Folgendes. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus meiner Hand, aus des Vaters Hand reißen. Das heißt, egal was euch auf Erden passiert, das ewige Leben ist euch sicher und es verändert sich auch nicht mehr. Das kann nicht mal irgendwelche Umstände oder irgendwas auf dieser Erde jemals ändern. Es ist gesetzt, weil Gott es gesetzt hat. Und damit, wie heißt es immer so schön in der Bibel, alles soll mit zwei oder drei Zeugen belegt werden. Hier noch die dritte Bibelstelle. Paulus hat es im Römerbrief auch nochmal gesagt, auch eine Bibelstelle, die sehr bekannt ist. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gott selbst hat sich zur Pflicht gemacht, in der nahen Bedrängnis, die Empfänger bevorsteht, über sie zu wachen und sie durchzutragen, bis sie am Ziel angekommen sind. Und dieses Ziel ist dann auch definiert als in der letzten Zeit geoffenbart werden. Also wenn Jesus wiederkommt, wird genau das offenbar, dass Gott jeden seiner Kinder durchgetragen hat, dass er jeden ans Ziel gebracht hat, für den er das gewollt hat. Und auch dem heraus kann Hoffnung entstehen. Hoffnung, dass ich am Ende dort ankomme, wo ich meinen Glaube und Jesus mich hinhaben möchte. Auch das kann tragen in schweren Zeiten. Und jetzt kommen wir von Erbe, lebendiger Hoffnung, Bewahrung zu etwas, was das auslöst bei den Kindern Gottes, nämlich die Freude. Verse 6 bis 8 heißt es, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid. Dieses darin jubelt ihr, kann man auch ersetzen, darüber frohlockt ihr. Und dieses Jubeln, frohlocken im Griechischen, das kann man auch so übersetzen mit ihr tanzt vor Freude oder hüpft vor Freude. Also es ist was sehr Aktives, etwas sehr sehr Dynamisches, etwas, was nicht nur so ein bisschen, ach ja, jetzt freue ich mich, aber toll, sondern nein, das ist eine richtige Party. Aber Petrus ist auch Realist. Schwere Zeiten können einen betrüben, können einen den Fokus wegnehmen von dem, auf was wir uns freuen, können einen den Glauben auch mal matig machen. Und da sagt er, hey Leute, es ist so, aber es gibt auch da Hoffnung, denn jede Versuchung, jede schwere Zeit ist terminiert. Ist nicht unendlich, sondern er wagt es sogar hier zu sagen, es ist eine kleine Zeit. Jetzt muss man das vielleicht ein bisschen erklären, weil wenn man hier zu jemandem kommt, der schon seit Jahren ziemlich miese Zeiten erlebt und man sagt, ach, das ist eine schöne kleine Zeit, freu dich, dann ist das, er gehört einem mal in den Nacken geschlagen. So geht's nicht. Aber Petrus sagt, hey, im Vergleich zu dem, was auf euch wartet, im Vergleich zur Ewigkeit, ist das eine kurze Zeit. Aber sie können euch betrüben. So. Jetzt fragt man sich immer noch, okay, Versuchung, Bedrängnis, warum? Was soll das Sinnvolles dran sein, wenn ich schwere Zeiten erlebe? Und auch da gibt Petrus einen kleinen Einblick und sagt im Vers 7, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer empfunden wird. Okay. Mein Leid soll etwas Kostbares hervorrufen. Ist manchmal auch schwer zu glauben. Aber hier steht's: Gott hat ein Ziel. Er macht aus dem Schweren, was wir erleben, etwas Wunderbares. Und das ist noch kostbarer als das Kostbare, was wir auf unserer Erde also ansehen. Geläutertes Gold. Ja, Goldpreis kann man jeden Tag in der Börse abrufen. Sieht man, ist einiges an Wert. Spannenderweise sagt er hier, na halt mal, das Gold, was hier auf Erden ist, ist irgendwie vergänglich. Aber das, was ein bewährter Glaube hervorbringt, das ist etwas, was unvergänglich ist. Und noch was. Es ist nicht nur was Kostbares draus geworden aus einer schweren Zeit, sondern es führt auch dazu, dass am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, Lob, Herrlichkeit und Ehre auf uns warten. Und somit stellt Petrus diese zwei Dinge gegenüber. Das Schwere auf der einen Waagschale und auf der anderen Waagschale das, was kommen wird. Das Kostbare, die Bewährung des Glaubens, der Lob und die Anerkennung durch Jesus am Ende. Und so möchte er auch seine Zuhörer dahingehend lenken, zu sagen, hey, auch diese schwere Zeit, die mich jetzt betrübt, hat einen Sinn und wird einmal belohnt werden von Gott. Und in Vers 8, da kommt er dann darauf auf etwas zu sprechen, das wir mehr oder weniger vielleicht für selbstverständlich halten. Aber was für Petrus beeindruckend ist. Denn Petrus war jemand, der Jesus gesehen hat. Petrus hat mit Jesus abends am Lagerfeuer gesessen, Marshmallows gegrillt und Fische gefangen und hat Wunder erlebt, von denen die meisten von uns nur träumen können. Für ihn war es nicht nur ein, okay, ich habe es gehört, ich glaube, sondern er hat es ja aus seinem Erleben heraus geglaubt. Und hier sagt er, hey, ihr habt nur das, was wir euch verkündet haben, das Evangelium. Und trotzdem glaubt ihr, obwohl ihr Jesus nie gesehen habt. Und sogar nicht nur glaubt er ihm oder vertraut er ihm, sondern er liebt ihn sogar. Das ist auch ein Wunder. Macht euch das bewusst, dass das ein Wunder Gottes ist, euer Glauben. Und auch dieser Glauben und dass das Gott da in euch gewirkt hat, wird am Ende der Zeit offenbar werden. Und dann fängt er wieder von dem an, was er auch in Vers 6 gesagt hat am Anfang. Am Ende steht die große Party. Steht das Frohlocken, wenn Jesus wiederkommt oder wenn wir Jesus begegnen am Ende unserer Zeit. Also Hoffnung auf eine große Party, Hoffnung auf Frohlocken und Jubel. Und es bleibt noch der Vers 9 und der Vers 9 ist mehr oder weniger wie Vers 5 nochmal der Hinweis darauf, ihr habt ein sicheres Ziel. Hier heißt es, so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens. Wenn man ein bisschen nachguckt bei den Kommentaren, da sind sie sich nicht ganz einig darüber, ob das jetzt so erlangt übersetzt werden muss oder mit, wenn ihr empfangt das Ziel eures Glaubens. Wenn ihr empfangt das Ziel eures Glaubens, war für mich ein bisschen einleuchtender von den Argumentationsketten. Aber was auch immer es ist zum Schluss die Rettung der Seelen. Oder Luther übersetzt mit Seelenseligkeit. Am Ende steht das ewige Leben und das ist sicher. Und somit gibt Petrus Zuhören oder sein Lesen mit, hey, ihr habt ganz viel, was euch Hoffnung machen kann. Ihr habt Jesus Christus als lebendige Hoffnung. Ihr habt die Gewissheit, dass Gott euch durchträgt. Ihr könnt euch darauf freuen, dass am Ende nicht Leid oder Trauer steht, sondern unbändige Freude. Und ihr werdet am Ziel ankommen und dann wird offenbar werden, was Gott alles gemacht hat. Und dafür kriegt ihr noch Lob und Anerkennung. Also kommen wir nochmal zurück zum Anfang. Die Hoffnung ist die frohe Erwartung von etwas Gutem, mit der Zuversicht, es zu erhalten. Und genau das will Petrus ihnen mitgeben und will uns das auch heute mitgeben. Hey, wir haben viel Gutes zu erwarten. Wir können zuversichtlich sein, dass es auch so eintritt. Und es trägt durch, wenn die Zeiten schwer werden. Weil es etwas ist, was nicht aus uns herauskommt, sondern von Gott. Dass Gott in seinen Kindern wirkt. Und deswegen trägt das durch, auch in schweren Zeiten. Es passt, es läuten die Glocken, ich bete mit uns. Unser himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, danke, dass du barmherzig und gnädig auf uns schaust. Danke, dass du dir keine Illusionen über uns machst. Danke, dass du weißt, dass wir immer wieder Hoffnung brauchen. Dass wir unseren Dingen festhalten müssen, wenn es schwer wird. Danke, dass du das bereit bist zu stellen in deinem Sohn. Danke für diese Hoffnung. Und danke, Herr, für all das, was darauf noch folgt. Denn du bist ein Gott, der überreich beschenkt. Amen.